Öffnung, Neustart, Einschränkung, Abstand. Das sind die gegebenen Schlagworte, mit denen wir uns in Corona-Zeiten herumschlagen. Nach einem sanften Shutdown erwacht auch das touristische Leben wieder, was in Europa geht oder nicht geht. Ja, das wissen wir noch nicht so genau, denn bei den versprochenen Öffnungsplanungen kann ja immer noch was dazwischen kommen. Fest scheint aber immerhin zu stehen, dass in hoher Wahrscheinlichkeit etwas in Sachen Urlaub im eigenen Land geht. Die 16 deutschen Landestourismusorganisationen wissen das und haben sich ganz aktuell auf einer neuen Internetseite zusammengeschlossen. Gemeinsam will man stark sein, aber gleichzeitig auch auf Dinge aufmerksam machen, die nicht unbedingt auf der Hand liegen. Wir sind vielfältig, heißt die Devise, und der gehen wir heute ebenfalls nach. Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 150. Tada, ein kleines Jubiläum mit Rüdiger Edelmann und Material, das wir Ihnen noch einmal ans Herz legen möchten. Getreu der Devise, das Reiseland Deutschland ist reizvoller, als man gemeinhin so denkt. Und selbst an den vermeintlich überlaufenen Orten gibt es die Chance auf mehr Ruhe und ausreichend Abstand. Schaut man auf die Bedürfnislage der Urlauber, so konkurrieren an vorderster Stelle Berge und Meer. Oha, denkt sich mancher, da wird es dann übervoll. Das mag stimmen, wenn man die Hotspots annimmt. Und selbst da geht mehr, als man denkt. Vorausgesetzt, man will es. Damit kommen wir zum ersten Kapitel von Deutschland entdecken. Selbst in vermeintlich überlaufenden Gegenden geht was. Beispiel Nummer 1, Oberbayern, Chiemgau und Chiemsee. Selbstredend hofft man hier auf volle Hotels im bevorstehenden Sommer. Selbstverständlich hat man hygienetechnisch vorgesorgt und trotzdem kann es eng werden, direkt am See und auf den Inseln mit Kloster oder Königsschloss. Wer sich nur ein paar Kilometer davon wegbewegt, hat die besseren Karten. Wie wär's zum Beispiel mit dem Achental bei Übersee runter von der A8 und dann über Grassau in Richtung Schleching? Je weiter man fährt, desto schmaler wird die Straße und fast am Ende des Tals herrscht herrliche Ruhe. Im Alpenhotel Dauham findet man gemütliche Zimmer oder Ferienwohnungen und man hat die Wanderwelt direkt vor der Tür. Getestet vor 2 Jahren, als ich mit Wanderführerin Josefine Lechner den Schmugglerweg in Angriff nahm.
Also wenn wir jetzt hintergehen zum Globensteinpass und zum Gasthaus Globenstein, ist es also wirklich eine sehr gemütliche Wanderung, die gut für Familien und für Leute, die jetzt nicht so viel gehen wollen, machbar ist. Sie hat ein bisschen Steigung drin, also wir werden vielleicht 250 Höhenmeter sowas machen. Das geht immer so moderat dahin und zum Schluss haben wir nochmal ein bisschen einen Abstieg, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Dann kommt dann zu dieser Hängebrücke runter, wo man dann eigentlich ganz schön spektakulär die Tiroler Ache überqueren kann. Und dann finde ich dieses Gasthaus und diese kleine Kapelle, das ist sehr beschaulich da dort und da kann man dann gemütlich Einkehr machen. Also es ist ein schöner, gemütlicher Spazierweg. Juhu. Der Name Schmugglerweg stammt tatsächlich aus den Zeiten der beiden großen Weltkriege, also vor, zwischen und nach den Weltkriegen, also als Zoll praktisch auf die Waren aufgeschlagen wurde. Und dann ist überwiegend eigentlich Rum, Zigaretten, Branntwein, aber auch Käse ist auch geschmuggelt worden. Also alles das, wo der Zöllner gesagt hat auf der Straße, haben Sie was zu verzollen, alles das ist praktisch geschmuggelt worden. Also die Schmuggeltradition geht noch nicht so weit zurück. Der Globenpass ist ein uralter Handelsweg, wo schon immer Waren von Österreich nach Bayern transportiert worden sind. Sicher auch damals schon geschmuggelt, aber der Schmuggelbedarf, sage ich jetzt mal, ist eigentlich eher in jüngerer Geschichte durch den Zoll entstanden.
Im Moment habe ich so das Gefühl, wenn ich Schmuggler wäre, das wäre jetzt nicht so das Riesenproblem. Nein, kommen noch steilere Stücke?
Es kommen noch steilere Stücke, genau. Aber es ist natürlich so, dass das natürlich auch ein bisschen ausgebaut worden ist. Das war natürlich schon mehr wurzelig und mehr am Berg, weil man wollte ja nicht gesehen werden und nicht so wie hier so komfortabel spazieren gehen. Ja.
Also das ist jetzt hier etwas für touristische Schmuggler?
Genau, für touristische Schmuggler. Soll es denn einmal wieder zur Grenzschließung zwischen Österreich und Bayern kommen, ist es vielleicht wieder interessant. Wenn man sich das Gelände hier anschaut und jetzt mal diesen breiten Weg wegdenkt, dann kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass man halt hier in diesem Dickicht eigentlich recht gut sich hat verstecken können. Ja, und dass man da sind bestimmt nicht alle auf einem Weg gegangen, sodass man halt nicht direkt ja, den Zöllnern da und den Grenzern da ausgesetzt war. Hier ist ja der Gletscher durchgegangen. Also das ist ja hier eine Formation, die geschaffen worden ist durch die Eiszeit. Und da gab es halt dann, wie die Gletscher zurückgegangen, sehr viel Felsstürze. Und da kam halt auch ein großer Fels runter und der ist in der Mitte drin gespalten. Und umgangssprachlich heißt es gekloben. Und das ist hier der Klobenstein. Und da gibt es natürlich eine Sage dazu. Die Sage wurde dann in die christliche Zeit natürlich verlegt, weil da passt sie halt besser. Also da ging ein armes Mütterchen hier entlang. Und dann wollte da, also dann kam gerade dieser Stein den Berg herab. Und dann hat sie sich niedergeworfen und hat zur Mutter Gottes gebetet, und dass halt der Stein sie nicht trifft. Und dann ist angeblich der Stein, wir gehen dann nachher durch den Stein durch, dann ist der angeblich genau an dieser Stelle, wo sie gestanden ist, auseinandergeklobt in die zwei Teile und hat sie nicht erwischt. Und das ist der Mutter Gottes zu verdanken, und der ist da auch die Kapelle gewidmet. Drüben steht jetzt die Streichenkirche. Vermutlich ist das jetzt eigentlich bloß noch ein Rest von einer Burgkapelle, oder so stand man die Burgkapelle, also da war eine größere Burg, die Streichenburg da oben. Und der Name kommt von am Strichen. Am Strichen ist praktisch am Übergang die Streichenkapelle. Die ist dem St. Servatius geweiht. Die hat eine sehr schöne Fresken drin zum Anschauen. Das ist eine sehr nette kleine Kapelle und hat unterhalb ein Gasthaus. Und dieser Schmugglerweg ist also nicht nur auf unserer Seite, wo wir hier gehen, praktisch gegangen, sondern er ging auch auf der anderen Uferseite. Wir haben da unten haben wir jetzt praktisch die Tiroler Ache, und der ging praktisch auch auf der anderen Seite. Also man kann diesen Weg dann, wenn wir jetzt dann zur Klobensteinkapelle kommen, dann kann man dann da hinten noch so raufgehen und kommt dann oben bei der Streichenkirche raus und geht dann von der Streichenkirche über das Gasthaus am Streichen runter und kommt dann wieder nach Schleching raus. Also das ist aber dann eine größere Rundwanderung. Da braucht man dann schon so um die 4 Stunden, bis man rum ist.
Ganz unfreiwillig hatte damals die Josephine vorweggenommen, was sich jetzt wieder reguliert. Grenzschließung zu Österreich. Haben wir überstanden. Aber es war zu hören. Hier lässt sich manches machen in der Natur, und restlos überlaufen ist die Ecke in der Regel nicht. Auf der Tiroler Ache kann man zudem auch Wildwasser-Rafting machen. Normalerweise. Im Moment geht da noch nicht sehr viel. In den Booten sitzt man doch zu dicht beieinander. Erholungsfaktor hoch, Sportfaktor gut. Und das ganz in der Nähe von Tourismus-Hotspots, die jetzt aufpassen müssen, dass sie nicht überrannt werden. Und damit geht es in den Norden, dorthin, wo ebenfalls Überfüllung droht. Wir fahren nach Usedom an die Vorpommersche Ostseeküste. Wer im Sommer mit dem Auto in Richtung östlichste deutsche Insel aufbricht, erlebt gerade an Samstagen mit hoher Wahrscheinlichkeit dicke, fette Staus auf der Insel bzw. vor den beiden Brücken, die hinüberführen. Am Strand ist es knüppelvoll und der Platz wird noch weniger, wenn es jetzt gilt, die Abstandsregeln zwischen den Strandkörben einzuhalten. Deshalb unser Tipp: morgens früh oder nachmittags spät an und ins Meer. Tagsüber Alternativen suchen und finden. Warum fährt man unter anderem nach Usedom? Klar, wegen der guten, klaren Meeresluft. Das aber ist nur die halbe Miete, meint Dr. Karin Lehmann, stellvertretende Kurdirektorin der Kaiserbäder Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin. Denn da gibt es ja in unmittelbarer Küstennähe ziemlich viel gesunden Wald.
Den Sauerstoffreichtum hatte ich angesprochen, sodass wir im Wald völlig staubfrei sind, und bedingt auch durch den Seewind. Wir haben ja ein Klima, das sowohl Küsten- als auch Waldklima ist. Und diese Symbiose aus beiden Klimaarten, kontinental und maritim, das ist das Besondere an diesem Heringsdorfer Küstenwald.
Die Kaiserbäder sind in ihrer Gesamtheit ein Ort zum Wohlfühlen, Entspannen und Runterkommen.
Wir sind das größte Seebad an der deutschen Ostseeküste. Das ist die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, nicht Binz, das sind wir. Und wir haben die längste Kurpromenade Europas mit 12,5 Kilometern.
Und genau da gehen wir jetzt hin, um das Meer aus der Nähe zu betrachten und zu beschnuppern. Außerdem regt sich der Hunger auf Mittagessen. Wäre doch gelacht, wenn man das alles nicht kombinieren könnte. An der Heringsdorfer Strandpromenade wirbt das Restaurant 1900 mit der neuen pommerschen Küche. Die Entstehung dieser Geschäftsidee ist so einfach wie einleuchtend. Stefan Kloß vom Aurelia Hotel St. Hubertus, wo das 1900 zu Hause ist.
Die Aurelia haben quasi dieses Haus in 2001 von der damaligen Travel-Charme-Gruppe übernommen. Zusammen mit dem Küchenchef quasi von Travel-Charme. Und der Herr Jörg Gleisner hat sich quasi in seiner Karriere so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, tatsächlich traditionelle Gerichte aus der pommerschen Region quasi zu entdecken, wieder zu entdecken, ein wenig neu zu verfeinern und entsprechend wieder mit auf die Karte zu bringen. Und wir quasi als Neueinsteiger haben gesagt, warum nicht, das probieren wir einfach mal aus. Und insofern hat er tatsächlich wirklich sehr, sehr viel recherchiert, was zu dem Zeitpunkt in den Königshäusern bzw. auch hier in den Fürstenhäusern quasi serviert worden ist. Auch was die Gemeindebevölkerung, die Fischer etc. pp. Gegessen haben. Zum Beispiel Fischergericht, ganz klassisch, ist lustigerweise tatsächlich dieses der Zander auf Haferstroh. Ja, haben die Fischer früher auf quasi direkt am Strand gemacht. Ganz klassisch.
Ganz klassisch bedeutet aber nicht das Einplanen der einstigen Kalorienmenge. Andere Zeiten, leichtere Zubereitung.
Ja, ein wenig leichter, wobei man muss halt schauen, dass man tatsächlich auch den traditionellen Bereich dann so weit wie möglich quasi erhalten kann. Insofern ist es durchaus nicht ganz leichte Küche.
Hängt auch immer ein wenig davon ab, was man sich aussucht. Der auf Haferstroh gedünstete Zander zum Beispiel kommt sehr leicht rüber. Bei meinem gebratenen Zander auf Steckrüben in Senfsoße wird es dann schon etwas üppiger. Aber auch das ist bei der großen Auswahl durchaus noch zu toppen.
Die Königsberger Klopse kommen tatsächlich aus dem pommerschen Bereich. Der Pflaumenbraten ist tatsächlich ein pommersches Gericht.
Und wenn es dann an pommersche Leberwurst geht, steht eigentlich schon fest, dass die wohlschmeckend ist, aber nicht als Diätgericht daherkommt. Frisch gestärkt geht es zurück auf die Strandpromenade. Gerade das baumbewachsene Stück zwischen der Grenze zu Arlberg und der Seebrücke von Heringsdorf hat es in sich. Es ist exakt der Teil, der die höchste Dichte an alten Villen aufweist. Der Adel und Geldadel wusste um die Wende zum 20. Jahrhundert schon recht gut, wie man stilvoll wohnt. Prachtvolle Villen des Geldadels wechseln sich ab mit kleineren, verwinkelten, aus Holz gebauten. Von der Architektur der Kaiserbäder hatte ich schon gehört. Was aber hat es mit den kleineren Exemplaren auf sich? Fachmann auf diesem Gebiet ist Hans-Ulrich Bauer. Er kennt jeden Prachtbau. Angetan haben es ihm aber die Holzhäuser, für die eine damals große Firma im benachbarten Wolgast verantwortlich war.
Ab 1880 als erste Firma in Deutschland Fertighäuser gebaut. Natürlich nicht so, wie was man sich heute unter Fertighäuser vorstellt. Die Häuser sehen vollkommen unterschiedlich aus. Wenn man immer die Details betrachtet, dann sieht man immer wieder die Ähnlichkeiten.
Schön, dass wenigstens einige heute noch stehen. In Heringsdorf, auf Rügen und in Berlin. Das ist echter Genuss, mal nicht für den Magen, sondern fürs Auge. Mit dem begleitenden Meeresrauschen erreicht man die Heringsdorfer Seebrücke. Sie ist eine der drei großen Seebrücken der Kaiserbäder. Die berühmteste ist wohl die Ahlbecker Brücke mit ihrem nostalgischen Charme, die bescheidenste die in Bansin und vor der längsten und modernsten stehen wir jetzt. Der Besuch in der Inselkäserei steht an. Käser Stefan Schulze hat sich mit seinem Betrieb in Welzin, einem Stadtteil des Achterland-Hauptorts Usedom, angesiedelt. Eigentlich stammt er aus Baden, aber er hat auch Wurzeln auf der Insel. Sein Vater stammt von Usedom, die Mutter war Schwäbin und das Licht der Welt hat er im badischen Achern erblickt. Das Handwerk musste er in der Schweiz lernen, denn Käser ist in Deutschland kein Ausbildungsberuf. Das, was er an Bio-Rohmilchkäse aus Usedomer Biomilch mit Demeter-Zertifikat herstellt, reicht vom jungen klassischen bis zu besonderen Reifungen. Eine Verkostung ist also unerlässlich.
Also hier ist noch der Junge, wer noch nicht genascht hat. Jetzt kommt der Junior, der doppelt so alte.
Mhm. Ja, gut, ja. Also ich finde, je älter er wird, desto besser.
So, und dann kommt das Mittelalter. Jung fängt man immer an, älter wird man sowieso, oder?
Echt?
Und jetzt kommt der Alte. Wie hat Otto Reuter gesagt, nehmen Sie doch den Alten, da haben Sie mehr Genuss.
Genau.
Der hat doch nur vom Käse geschwärmt, oder? Weitermachen mit dem Senior, der ist dann 1,5 Jahre gereift, so. Duftet er natürlich entsprechend und hat entsprechend Geschmack. Jetzt kommt der Älteste. Müssen wir eigentlich einen Wein dazu trinken? Der ist jetzt über 2 Jahre gereift, ne? Im Alter kommt die Reife, ne?
Das, was sich hier so humorig präsentiert, ist harte Arbeit unter teilweise schwierigen Voraussetzungen. Da ist das Problem mit der genügenden Menge an Biomilch, aber auch Steffens Kampf um ein Hinweisschild an der benachbarten Bundesstraße. Der Betrieb wirkt bescheiden und optisch auch ein wenig alternativ. Das alte Gebäude verlangt in regelmäßigen Abständen Instandsetzung. Trotzdem will er nicht mehr weg, der badische Käser von Usedom. Und während wir da in der Sonne vor der Käserei sitzen, bei Käsekuchen aus hausgemachtem Molkefrischkäse, denkt doch irgendjemand schon wieder an den Abendgenuss. Vielleicht diesmal nicht ganz so schwer? Also so ein paar Tapas, das wäre jetzt genau das Richtige. Aber wir sind ja in Vorpommern. Kein Problem, denn es gibt ja die Remise. Das Restaurant in der Nachbarschaft mit direktem Blick auf Schloss Stolpe bietet Pommern-Tapas an. Inhaber Lars Lindemann klärt wenig später auf.
Ja, dann haben wir im Juni 2013 hier eröffnet. Und da kam eben so der Gedanke, Tapas, Pommern-Tapas, also was Typisches von der Region. Und der Gedanke ist ja bei diesen Tapas, so wie sie das hatten, mehrere Sachen auf dem Tisch. Und durch diese Tapas kommt man automatisch in Berührung und spricht miteinander. Mensch, guck mal, willst du das probieren oder das? So, das war so der Gedanke. Und muss sagen, sie sind wirklich sehr gut angekommen.
Na, Glückwunsch. Aber was darf ich mir denn nun unter den pommerschen Tapas vorstellen? Der Blick auf die Auswahlkarte klärt auf. Da finden sich Heringsröllchen, geräuchertes Forellenfilet auf Pumpernickel, Königsberger Klöpschen, Wildbratwurst mit Preiselbeersenf oder auch Räucherlachs mit gebackener Kartoffel. Und die Kartoffeln heißen in Pommern Tüfte und finden sich noch einmal als Backtüfte mit Kräuterquark und Leinöl. Und dann wäre da noch das Senfei von der Wachtel, die Wildsalami mit Gürkchen und im Sommer kann man draußen sitzen, sprich Wohlfühlen ist garantiert, auch etwas abseits vom ganz großen Touristenstrom. Bliebe, was den Genuss betrifft, noch die Frage zu beantworten, was man denn als Mitbringsel oder auch zur eigenen Erinnerung von der Insel mitnehmen kann. Den meisten fällt natürlich der Sanddorn ein, wahlweise als Nektar, Saft, im Honig oder auch als Lutschbonbon. Wer das im Kinderparadies Karls Erlebnisdorf im Bernstein Bad Koserow einkauft, mag etwas mehr zahlen, hat aber in der großen Scheune alles in Griffweite. Die Kids schenkt man nach draußen zum Abenteuer, vom Traktorparcours über die riesige Kartoffelsackrutsche bis zur Sandkistenhüpfburg. Das Angebot ist überwältigend und natürlich darf man nicht vergessen, den Ursprung von Karls als Erdbeerparadies in Form von sagenhaft wohlschmeckender Marmelade mitzunehmen. Essen kann man dort auch. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es auf der Sonneninsel Usedom mal länger regnet, lässt sich so ein kinderfreundlicher Erlebnistag stricken, der auch Mama und Papa glücklich macht. Wir halten fest, Genuss garantiert, weniger Menschen im Achterland sicher. Sport geht auch, zum Beispiel große Fahrradtouren. Der Lionel Feininger Radweg macht es möglich. Er führt über die halbe Insel bis ins polnische Świnoujście, also nach Swinemünde. Und es warten viele Stationen mit Motiven des Bauhauskünstlers Feininger, wie zum Beispiel die im wahrsten Sinne malerische Kirche und die Windmühle in Benz. Ausflugsziel sollte auch Schloss Stolpe sein oder das Wasserschloss Mellenthin. Das Schöne dabei, man bewegt sich in frischer Luft und selten überlaufener Natur. Fazit, auch Usedom geht, wenn man nicht permanent am wunderschönen Strand liegen will. Auch die Mischung aus Erlebnis und Natur funktioniert. Immerhin unter den Top 5 der deutschen Ziele findet sich das Erzgebirge. Dafür muss man nach Sachsen und dann bergauf immer in Richtung tschechischer Grenze. Wandern und Natur sind hier einmalig, die Unterkünfte gemütlich und meist noch sehr preisgünstig. Und für alle großen und kleinen Männer wartet die Spielzeugeisenbahn in Groß. Das Erzgebirge ist das Land der Schmalspurbahn. Hier dampft und pfeift es, zum Beispiel auf der Fichtelbergbahn. Brechen wir auf zum Bahnabenteuer. Es beginnt etwa 20 Kilometer südlich von Annaberg-Buchholz am Bahnhof von Kranzahl. Ziel, der Bahnhof von Deutschlands kleinster Stadt, Ober-Wiesenthal. Der Start ist auf etwa 650 Höhenmetern und das Ziel liegt knapp 900 Meter hoch. Das ist für Dampfloks eine große Leistung und ich durfte wieder vorne mitfahren bei Lokführer Steffen Buhler und Heizer Jan Lang. Uhrenvergleich? 9.59 Uhr.
Und meine Erfahrung war bisher, guck jetzt nur gerade auf die Uhr, im Gegensatz zu manchen anderen modernen ICEs, sie sind immer pünktlich.
Das ist eigentlich der schönste Beruf, den es gibt unter dem Flug. Anders kann man es nicht sagen. Wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen.
Naja, die Strecke ist 1897 gebaut worden. Die Fichtelberg war 17 Kilometer Strecke, 750 mm Schmalspurbahn. Und Lokomotiven, die hier im Einsatz sind, haben 600 PS. Wir sagen kurz 7K dazu, als Loktype. Aber die Schmalspurlokomotiven, die auf allen, die haben eigentlich die Baureihe 99. Also das ist für Schmalspurlok bedeutend. Ne?
Sind das die einzigen Loks, die dafür gebaut worden sind?
Nee, also wo die Strecken in Betrieb gingen, gab es die Loks noch gar nicht, weil die ersten dieser wurden ja in den 20er Jahren, dann Ende der 20er Jahre gebaut, die großen Loks hier. Da waren dann die Meyer-Lokomotiven, die also von Hartmann gebaut wurden hier. Die 4K-Lokomotiven waren dann anfangs im Einsatz hier, wo die Strecke in Betrieb genommen wurde. Aber dann Ende der 20er Jahre wurden eben aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens dann die größeren Lokomotiven gebraucht und wurden die bei Hartmann hier die 7K Alp gebaut. Nach dem Krieg wurden etliche Lokomotiven von diesen Loks hier als Reparationsleistung in die Sowjetunion. Dann haben sie aber Uran gefunden, dann brauchten sie wieder Lokomotiven. Und dann haben sie 1952 die ersten Loks, die in der DDR fürs Inland gebaut wurden, waren dann hier diese Neubau 7K, die es eben vom Aufbau eben an der alten Lok orientiert hat. Das ist ein bisschen vereinfacht alles. Die Loks wurden dann 24 Stück noch gebaut für die Schmalspurbahn, 57 mm Schmalspurbahn in Sachsen.
Wie viel Kohle und wie viel Wasser brauchen Sie eigentlich jetzt für so eine Strecke?
Zuggewicht an, was wir hinten dran hängen haben. Aber so, ich sag mal, pro einer Runde, die wir fahren, brauchen wir so 750 Kilo.
Und was geht an Wasser weg?
An Wasser so, bei der Bergfahrt so 3 Kubik.
Die Anwohner, die wollen eben immer gegrüßt werden. Bestimmte.
Da gehört auch dazu.
Ja, das ist eben. Da kennt man bald jeden mit Vornamen hier. Ja. Räucherkerzen hergestellt hier, Firma Huss, Schauwerkstatt.
Und da stehen wir wieder, in Neudorf. Im Ort gibt's, Lokführer Steffen hat's erzählt, einiges zu besichtigen an Erzgebirgsbrauchtum. Die Fabrik, die Räucherkerzen herstellt, das Weyrich-Kerzel und sehr nahrhaft das einzige Suppenmuseum in Deutschland. Ein Stückel darf ich noch mitfahren auf der Lok und Heizer Jan dreht auch gerade an diversen Ventilen. Sehr spannend, weil ich habe keine Ahnung, was er da tut. Direkt unten drunter hängt ein Schild. Achtung, Kesselwasser nicht zur Brandbekämpfung geeignet. Was soll das wohl heißen?
Die darf deshalb nicht zur Brandbekämpfung eingesetzt werden, weil einfach das Kesselwasser zu heiß ist. Das hält keinen Schlauch aus, weil wir haben hier eine Wassertemperatur im Kessel von 190,7 Grad bei 14 Bar. Also wenn wir unter Spitzendruck sind.
Ja, ist schon irgendwo beeindruckend, wenn man hier die ganzen Druckanzeigen und sonst wie sieht. Weil man hat immer gesagt, mit Elektronik wird alles schwieriger, aber ich glaube, sowas zu beherrschen, das gehört ja auch was dazu.
Man muss halt aufmerksam sein, eine Dampflok ist wie eine Frau. Sie ist lebendig. Wenn man einen Fehler macht, wird man sofort bestraft. Das ist einfach so. Und man muss halt liebevoll behandeln, sage ich jetzt mal. Darum heißt es ja die Lok.
Jetzt steigt der Wasserstand an, wird Wasser gespeist. Und der Kesseldruck fällt ja leicht ab, weil kaltes Wasser an.
Jetzt hat der Wagen 70 Grad. Das ist ja ein Ejektor, da wird ja mit Dampf das Wasser angesaugt aus der Wasserkästen und dann in den Kessel gedrückt. Und durch den Dampf halt erhitzt sich da das Wasser in der Pumpe hier auf 70 Grad. Und das ist halt unsere Lebensversicherung, der Wasserstand. Weil Dampf soll, aber Wasser muss.
Was würde passieren, wenn Sie kein Wasser mehr hätten?
Also wenn MW unterschritten ist, müsste ich die Lok sofort entfeuern. Also sprich Kipprost runter und das Feuer raus. Weil kann sein, dass die Feuerbixdecke schon ohne Wasser ist. Und wenn ich da jetzt die Speisepumpe anstellen würde und da kaltes Wasser drauf kämen würde, der Kessel explodieren. Sollte man wissen.
Und weiter geht's bergauf nach Überwiesenthal mit einer Dampflok der Baureihe 99. Am nächsten Bahnhof heißt es für mich übrigens runter von der Lok, denn dann kommt der große Anstieg und da müssen die beiden ihre Sinne beieinander haben. Inklusive des nächsten Bahnhofs, wo der Gegenzug erwartet wird. Das erfahre ich aber erst, als ich schon wieder im warmen Wagen sitze. So einfach nach Niederschlag reindampfen ist nämlich nicht, sagt Zugführer Stefan Münz und rät mir, auf die Plattform nach draußen zu gehen, um zu sehen und vor allem zu hören.
Der erste Zug, der in Niederschlag einfährt, ist der Zug, der aus Oberwiesenthal kommt. Der bereitet uns den Fahrweg vor, dass wir dann als zweiter Zug auch einfahren können. Wenn der Fahrweg bereitgestellt ist, pfeift er uns rein, einmal mit einem langen Pfiff, ein kurzer und wieder ein langer. Und dieses Reinpfeifen des ersten Zuges für uns als zweiten Zug bestätigt unser Lokführer dann mit einem kleinen weiteren Pfiff. Und dann rollen wir rein in den Bahnhof Niederschlag.
Ja, Bahnfahren will gelernt sein. Fürs Mitfahren braucht man keine Ausbildung, aber es macht Riesenspaß. Sollte ich noch erwähnen, dass es im Erzgebirge noch weit mehr zu entdecken gibt an Traditionen im Bergbau und im Kunsthandwerk. Da ist für die ganze Family was dabei. Für alle, die meinen, es sei genug mit Natur, hätten wir jetzt eine Städtereise. Kurz mal raus übers Wochenende. Berlin und München sind vielleicht zu voll, aber wie wäre es mit Sehenswertem und Kulinarischem in Frankens Metropole Nürnberg?
Also eigentlich ist die Burg unser erstes Thema, höchstwahrscheinlich die erste Besiedlung, von der ausgehend sich im Schutz auf dem Felsen diese kleine Ansiedlung dann beginnt und sich zu der großen Reichsstadt dann entwickelt. 1050 ist das magische Datum.
Ganz ohne Vorbereitung geht auch Nürnberg nicht. Wolfgang Zilk hat quasi das Extrakt für Nürnberg immer parat.
Sie können in Nürnberg eintauchen in das Mittelalter und sind trotzdem in der Neuzeit angekommen. Starten Sie mit der Kaiserburg, da haben Sie fast 1000 Jahre Geschichte. Gehen Sie runter zum Dürerhaus, erleben Sie das, was von dem berühmten Sohn von Nürnberg, von Albrecht Dürer, noch übrig geblieben ist. Bummeln Sie durch die Altstadt, das ist ein Bummel durch wirklich fast ein Jahrtausend. Und nicht zu vergessen das Germanische Nationalmuseum, das größte Museum deutscher Kunst und Kultur weltweit, lohnt einen Abstecher. Wir haben so viele Spezialmuseen, aber auch eine geniale Gastronomie. Beginnend mit der Nürnberger Bratwurst, die sogar in Europa geschützt ist. Nur was innerhalb der Stadtgrenzen Nürnbergs produziert wird, darf sich auch Nürnberger Bratwurst nennen. Machen Sie weiter mit dem Nürnberger Lebkuchen. Fühlen Sie sich wohl in der fränkischen Gastronomie und nicht zu vergessen zum Jahresende dann der Nürnberger Christkindlesmarkt. Nicht der älteste, nicht der größte, aber der wohl bekannteste Weihnachtsmarkt der Welt.
Also dann ran ans Wochenende. Je nach Entfernung kann man mit der Bahn oder mit dem Flugzeug nach Nürnberg anreisen. Wer mit dem Auto kommt, hat das Problem aller Großstädte. Man weiß nicht, wohin damit und braucht es eigentlich auch nicht. Denn Nürnberg ist eine Stadt, die sich recht gut zu Fuß erkunden lässt. Bei einem Wochenende lieber ein Hotel vorreservieren, denn im Sommer ist die Stadt meist ziemlich voll. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Nach der Ankunft Beine vertreten, Logo, das macht man am besten mit einem Spaziergang entlang der Stadtmauer. Denn was Befestigungen betrifft, hat sich Nürnberg schon von Anfang an zu schützen gewusst, sagt Gästeführerin Martina Ebert und bringt damit gleich die alte Geschichte ins Spiel.
Mittelalter, Höhepunkt der Geschichte Nürnbergs im späten Mittelalter, eigentlich das 15., 16. Jahrhundert. Die Stadt wächst und wächst, Platz aus allen Nähten. Das Stadtgebiet hat sich praktisch verdoppelt um die Zeit. Und unsere berühmte Stadt Mauer, die noch um die ganze Altstadt herumgeht, fast 5 Kilometer, also einzigartig in so einer großen Stadt, noch so eine komplette Stadtmauer, die schließt sich hier an mit diesem Spittler Torturm.
Die ganze Strecke muss man nicht ablaufen, zwischendrin tauchen immer wieder alte Stadttore auf und man ist in Windeseile im Zentrum. Der Hunger stellt sich dann bestimmt auch irgendwann ein und so könnte man doch auf Spezialitätensuche gehen. Was hat Wolfgang Zilk gesagt? Die Gastronomie sei einzigartig und die Würstler groß. Großartig, als dann Bratwurst.
Die Spezialität ist 3 im Weckler, so sagt man in Nürnberg, wenn man was auf die Hand essen will. Ja, 3 im Weckler.
Wenn man im Hauptmarkt vorbeikommt, dann natürlich das weit sichtbare Bratwursthäusle. Böhms Herrenkeller in der Theatergasse wird auch gerne von Einheimischen aufgesucht. Und in der Hausbrauerei Altstadthof gibt's die begehrte Ware. Eigentlich ja wirklich fast überall. Viel wichtiger ist aber, dass sie überall schmecken. Bratwürstle sind halt was Besonderes. Zu ihrer Größe, oder müsste man eigentlich kleine sagen, gibt es selbstredend eine Legende. Angeblich seien sie so klein gemacht worden, weil es in Nürnberg in früheren Zeiten eine Sperrstunde gab. Und so
durch die Löcher der kleinen Gastwirtschaften hätte man die Bratwürste noch stecken können, um die hungrigen Gäste, die internationalen, die immer noch unterwegs waren, dann mit guten Bratwürsten verköstigen zu können. Also findige Gastwirte in Nürnberg, die haben die kleine Nürnberger Bratwurst erfunden. Und bis auf den heutigen Tag, klein und lecker. Und man wird nicht satt mit 6, man braucht schon mindestens 10, damit man seinen Magen füllen kann. Haben Sie es ausprobiert? Und das Geheimnis für unsere Bratwürste ist, nehmen Sie nicht einfach den Senf, der auf dem Tisch steht, sondern Meerrettich bestellen. Mit Meerrettich schmecken Sie am allerbesten.
Und das Schöne, man wird Ihrer nicht überdrüssig. Sie schmecken am nächsten Tag garantiert genauso gut. Im Übrigen kann man aus den kleinen Leckereien auch noch was ganz Pfiffiges machen. Das mag nicht jeder, aber wer es mag, der schwärmt.
Die blauen Zipfel, eine Spezialität, ein eigenartiger Name. Und sie schauen auch sehr eigenartig aus. Das sind die gleichen Würstchen, die werden aber nicht auf den Grill geworfen, sondern in einer Brühe, in einer sehr kräftigen Brühe aus Wein und Essig und Zwiebeln und Wacholder gekocht letztendlich, oder man lässt sie ziehen und die kriegen dann so eine komische weißbläuliche Farbe. Sehen eigentlich fast unappetitlich aus, aber schmecken halt sehr lecker mit diesem kräftigen Wein- und Essiggeschmack dann und eben ganz viel Zwiebeln und ein richtig schönes fränkisches Bauernbrot dazu. Eine perfekte Mahlzeit.
Wir stellen uns vor, es ist Sonntag und draußen vor der Tür wartet nicht nur Gästeführerin Martina Ebert, sondern auch der Klang von Nürnberg am siebten Tag der Woche. Türme und Stadtbefestigung haben wir ja gestern schon in Augenschein genommen. Jetzt gilt es, mehr von der Stadt zu sehen. Unsere Tour geht jetzt jedenfalls in Richtung Pegnitz und in den älteren Teil Nürnbergs. Durch die Tuchgasse zu Nürnbergs guter Stube. Am Sonntag ein großer, leerer Platz mit der Frauenkirche am Rand und dem Prachtbrunnen, der auf ganz vielen Postkarten drauf ist. So leer ist der Hauptmarkt aber nur am Sonntag.
Hier wird Obst und Gemüse jeden Tag verkauft. Aber dank der Ladenschlussgesetze natürlich nicht am Sonntag in Deutschland. Ja, und wenn wir keinen Sondermarkt haben, ist dieser Platz leer am Sonntag. Am Christkindlesmarkt natürlich eine völlig andere Situation. Da würden sich am Sonntag viele, viele Touristen hier in den Gassen drängen, in den Budenstraßen des Christkindlesmarkts. Und dann ein beliebtes Fotomotiv, die Fassade der Frauenkirche, auf der ja unser berühmtes Christkind jedes Jahr zu Beginn seinen Prolog spricht und alle Menschen zum Christkindlesmarkt einlädt. Man kann sich kaum vorstellen, wie viele Leute hier auf diesen Platz passen beim Christkindlesmarkt. Ja. Die Buden und dazwischen viele, viele Leute. Genau. Und es riecht lecker nach Bratwürsten und Glühwein. Ja, okay.
Und da sind wir schon wieder bei der Bratwurstverlockung. Dieses Stichwort bringt eine weitere Nürnberger Spezialität auf den Plan, die Lebkuchen. Das Besondere, hier in Franken kann man sie ganzjährig kaufen und das nicht nur in den Filialen der größeren Hersteller, sondern auch in kleinen Bäckereien. Wichtig sei, so Martina Ebert.
Also handgemachte Elisenlebkuchen nicht vergessen, Elisenlebkuchen kaufen. Obladenlebkuchen können Sie vergessen, das braucht man nicht. Elisenlebkuchen ist das Geheimnis. Und wenn Sie fragen, einige gibt es sogar einige Sorten ganz ohne Mehl. Also das sind dann die saftigsten Lebkuchen.
Auf dem Weg zur Burg in der Bergstraße gibt es gleich hinterm Albrecht-Dürer-Platz zwei Lebkuchenbäcker. Und die Läden von Frauenholz und von Düll sind auch am Sonntag geöffnet. Man weiß ja, was man den Touristen schuldig ist. Aber wir wollten ja noch auf die Burg, das Wahrzeichen der Stadt.
Und hier sehen Sie schon, jetzt kommt endlich der Fels, der hier der Stadt den Namen gibt. Der Sandsteinfelsen, die verschiedenen Schichten. Das heißt, das war alles, was man hier so gesehen hat, wenn man in die Gegend gekommen ist, vor ja, eben mehr als 1000 Jahren. Ein großer roter Felsen und ganz ausgedehnte Wälder. Aber die Burg passt sich in ihrer Form genau diesem Felsen eben an. Deswegen gibt es diesen Knick in der Mitte. Ja. Sinnwellturm, das Wahrzeichen. Die ganze Burgsilhouette, Schutz und Sicherheit im Zeichen der Burg. Das war der letzte Zufluchtsort. Da oben sehen Sie ein zugemauertes Türchen auf halber Höhe. Da wurde die Leiter dran gestellt, wenn man sich vor dem Feind in den letzten Turm zurückziehen wollte. Ja. Und ja, so steht er noch bis heute. Der wichtigste Wachturm, der war natürlich Tag und Nacht besetzt. Und hier wurde Alarm gegeben, falls ein Feind angerückt ist oder falls ein Feuer gedroht hat. Also Sinnwell heißt übrigens ganz rund. Das scheint zur Bauzeit im 13. Jahrhundert etwas Besonderes zu sein, so einen runden gewesen zu sein, einen runden Turm zu bauen. In diesem Bereich stand die älteste Burg, von der gibt es nur noch im Untergrund einige Bauteile zu finden. Dieser Teil jetzt ist aus dem 13. Jahrhundert, 12. und 13. Jahrhundert, vor allem aus der Stauferzeit. Die Staufer haben sich hier sehr angestrengt, die Burg wieder neu aufzubauen. Und das ist das, was Sie jetzt sehen. Zwei Säle, ganz simpel. Ein Saal für die Regierungsgeschäfte und ein Saal zum Partyfeiern. Nein, natürlich zum Essen und Trinken und zum, ja, zur Ernährung sozusagen. Jetzt haben Sie hier schon gleich zur Begrüßung Kaiser Karl den Großen als Beispiel. Der war nie hier, aber als Beispiel das Heilige Römische Reich Deutscher Nation soll jetzt für Sie sichtbar werden. Und dazu gehen wir jetzt in den ersten Saal und Sie werden sehen, kein Schmuck, keine Gemälde, ein schlichter Bau, ein reiner Nutzbau. Das ist der Palas aus der Kaiserburg von Nürnberg.
Und einen super Blick gibt's von da oben auf Nürnberg. Ja, ist schon schön hier. Und beim Abstieg machen wir Station im Braustübel der Hausbrauerei Altstadthof. Dort und nur dort gibt's das Nürnberger Rotbier. Dazu ein Schäufele oder eben doch wieder Bratwürstler. Man wird sehen, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Laute adlige Töne dank Richard Wagner. Die Meistersinger von Nürnberg werden auch heute noch gern aufgeführt. Ja, Nürnberg hat auch seine unrühmliche Geschichte aus der Nazizeit mit dem Reichsparteitagsgelände und diversen monströsen Baugebilden. Interessanterweise ist dieser Geschichtsteil gerade bei den ausländischen Gästen Topfavorit. Sollte uns daran erinnern, dass die Nazis weltweit alles andere als vergessen sind und wir alles tun sollten, damit sich so etwas nicht wiederholt. Als Geschichtsstunde kann übrigens auch jedem Deutschen ein Besuch nicht schaden. Nichtsdestotrotz wird es auch Städtereisen in die Metropolen geben. Und dazu haben wir jetzt einen etwas ausgeflippten Restaurant- und Übernachtungstipp für Hamburg. Schon mal im Hamburger Sporthafen auf einem Feuerschiff übernachtet? Ja, das geht und ist sehr witzig. Für eine oder maximal zwei Nächte.
Wir reden über ein schwimmendes Museum, ein ehemaliges britisches Feuerschiff, gebaut 1952 und in Diensten des britischen Küstenschutzes in der Humber-Mündung, quasi der Hafeneinfahrt nach Kingston upon Hull in Nordostengland bis 1989. Heute liegt das Feuerschiff LV13 im Hamburger Sporthafen am Baumwall, quasi mit direktem U-Bahn-Anschluss und mit nicht verbaubarem Blick auf die Elbphilharmonie. Und genau an dieser Stelle ist die LV13 auch schon seit November 1993. Der schwimmende Leuchtturm geht theoretisch noch und glimmt, auch aus Werbegründen abends durch den Sporthafen. Ansonsten wird da nicht mehr hart gearbeitet, sondern genossen und gefeiert. Wo zu Dienstzeiten 8 Seeleute unter bescheidenen Verhältnissen rund um die Uhr tätig waren, trifft man zur Ankunft beispielsweise auf David in der Turmbar, die gleichzeitig Rezeption ist. Was steckt hinter der crazy Idee vom Feuerschiff Hamburg alias LV13?
Das ist eine gute Frage. Das war mal der Kapitän früher, der hatte einfach Lust, was Neues aufzubauen und hat das gesehen, das wurde ausgemustert und meinte, dass aus daraus konnte man noch was bauen. Und bevor es komplett zerschrottet worden ist, hat er das eben umgebaut ins Restaurant, also in der Gastronomie.
Was passiert hier alles auf dem Schiff?
Also, wir haben ein normales Restaurant mit Hotel, 5 Doppelkabinen, 2 Einzelkabinen. Montags haben wir dann auch noch Jazz von 8:30 bis 0 Uhr. Da ist eine Jazz-Session, wo auch jeder mitmachen kann, der ein Instrument spielen kann.
Da gibt es auf dem Schiff hervorragende Gastronomie. Was steckt an Konzept nun wirklich dahinter? Weil das sind ja ganz unterschiedliche Sachen.
Ja, das ist immer die Frage, ob man jetzt Fisch oder Fleisch haben möchte. Ne? Also ich, wenn ich jetzt Fleisch haben würde, dann ist Lapskaus für einen Neuling gerade sehr interessant. Sieht etwas ungewöhnlich aus, aber sehr lecker, wenn man es dann gegessen hat. Und wenn man eher auf Fisch steht, dann Hamburger Pantfisch ideal, dreierlei Fisch mit Bratkartoffeln, Senfsoße.
Und den Lapskaus, den gibt es ja auch in einer, ich hätte jetzt beinahe gesagt, in einer Land- oder einer See-Variante.
Genau, entweder die Landratte, da ist der Bismarck leider nicht dabei. Ansonsten für den Seemann ist der Bismarck mit dabei, aber alles separat, nicht untergemischt.
Die Landratte merkt sofort, hier ist der Thun norddeutsch, kurz, knapp. Zu viel schnacken? Niemals. Trotzdem sei mal die Frage erlaubt, ob das Feuerschiff denn nun eher Touri-Attraktion ist oder kommen auch Hamburger an Bord?
Ja, wir haben hier viele Geschäftsleute, die hier in der Umgebung sind, weil sie einfach auch diese Location mit denen super Ausblick, es ist einfach super hier.
Super Ausblick. Wenn ich mich jetzt umdrehen würde, in die andere Richtung gucken, dann ist das der direkte Blick, der Richtung Elbphilharmonie geht.
Ja, das ist natürlich jetzt nochmal ein Highlight.
Natürlich ist es ideal, vor einem Konzert oder auch danach noch was zu essen. Auch Helmut Schmidt und Otto haben ja den Weg hierher gefunden, in früheren Zeiten. Und im Sommer, wenn auf dem ehemaligen Hubschrauberdeck Tische und Stühle stehen, geht sowieso jede Menge.
Das ist schon sehr, sehr gut besucht. Also wir Kellner machen natürlich auch ein bisschen Stimmung, machen ein bisschen Musik an, sodass die Gäste auch ein bisschen sich da entspannen können und die Sonne genießen können. Wir bieten natürlich dementsprechend auch schöne Getränke an, versuchen natürlich irgendwelche schönen Cocktails oder sowas so alle Minute fertig zu machen, sodass man auch schön gemütlich sitzen kann. Musik, Stimmung, wir versuchen mit den Gästen das sehr gemütlich draußen zu machen.
Und dann wäre da im ganzen musealen Ambiente natürlich noch das Hotelfeuerschiff. Um übernachten zu können, muss man tief in den Bauch von LV13. Ganz unten geht's zu den Kabinen. Da wird's dann richtig museal, denn wir reden nicht über Zimmer, sondern über Schlafkojen der ehemaligen Feuerschiffbesatzung. Und manch Gast hatte da auch schon etwas andere Vorstellungen.
Ja, natürlich gibt es auch ein paar Gäste, die haben sich natürlich erst auch anders vorgestellt, irgendwie ein Fünf-Sterne-Hotel und so. Wir sind ja eben nur ein Schiff. Viele fragen auch nach Familienbett oder so. Haben wir natürlich nicht. Das waren früher nur Männer auf dem Bord, die wollten früher nicht zusammen schlafen. Dementsprechend haben wir auch nur Einzelbetten.
So eine Koje sieht wie aus?
Gemütlich, ne? Sehr klein. Zwei einzelne Betten, Badezimmer, Dusche, alles sehr eng, klar. Ist ja kein Fünf-Sterne-Hotel, sondern alles auf dem Schiff und wenig Platz. Aber es ist sehr gemütlich, ja.
Und hier war ich nur eingebucht. David weist kurz vorm Schlafengehen noch auf das hin, was größeren Menschen zur Qual werden kann. Wird schon nicht so schlimm werden, denke ich, und steige hinab zur Schlafkoje Nummer 3.
Schön Licht anmachen, schöne blaue Glühbirne, eine echte alte Glühbirne noch. Und zwei Kojen, rechts eine, links eine. Unten kann man, glaube ich, auch Schubladen rausholen. Aber das brauche ich für die Nacht nicht. Telefon gibt's, ein Radiowecker gibt's, Fernseher gibt's nicht, logischerweise. Wir sollen ja hier auch schlafen. Zentralheizung. Und hier ist der nächste Lichtschalter. Und hier geht das ins Bad. Kleine, dreieckige Dusche. Toilette, nebendrin heizt irgendetwas und zwischendrin immer wieder Bullaugen. Ein Haartrockner gibt's auch, direkt an der Wand, oben, fast an der Decke. Ja, und dann haben wir noch die Koje. Die ist schön schmal, extrem schmal. Ich denke mal, länger als 2 Meter darf man auch nicht sein. Aber das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ja, und ansonsten dann sage ich schlicht und einfach, ich schlafe gut. Gute Nacht. Wecker brauchte ich irgendwie keinen. 6.30 Uhr war die Nacht zu Ende. Also zumindest für mich. Und geschlafen habe ich... Ja, ich habe
gut geschlafen. Es war erstaunlich bequem. Ich war allerdings wahnsinnig oft wach. Aber wahrscheinlich ist das auch alles ungewohnt. Geräusche auf dem Schiff und sonst wie. Wie auch immer. Jetzt raus aus der Koje. Geht gut bergab am Morgen. Und ja, jetzt ein bisschen Dusche. Eng, aber scheint ganz muckelig zu sein. Und danach gibt es dann auch ein Frühstück. Das wartet um 7:30, genug Zeit vorher an Deck zu gehen, tief durchzuatmen und einen Becher Kaffee mit ins Freie zu nehmen. Am Frühstückstisch treffe ich dann die lieben Mitübernachter. Eine gute Gelegenheit, auch Marc, Anja, Kurt und Hilke zu fragen, wie das denn mit dem Schlafen in der Koje so war.
Also es gibt ja verschiedene Abstufungen von Schlaf. Das hier war, würde ich mal sagen, so ein 60% Schlaf.
Woran lag's?
Naja, die Koje ist zum einen zu kurz. Das ist kein Bett im eigentlichen Sinne. Das ist eine Koje und so wird sie halt auch benutzt. Das heißt, das Ding ist 50 bis 60 Zentimeter breit und 1,90 Meter lang. Und darauf muss man sich verteilen mit meinen 1,83 Meter.
Ich muss sagen, mein Bild von Matrosen hat sich total verändert. Ich habe immer gedacht, das sind richtige Kerle, breitschultrig, riesengroß. Ich glaube ja inzwischen, dass Matrosen sehr klein und sehr schmal sind und nur auf dem Rücken geschlafen haben.
Oh, es ging so. Also draußen sind die ganze Zeit irgendwelche Schiffe vorbeigefahren. Das war ein bisschen komisch, aber da waren so geile Ohrenstöpsel auf den Kopfkissen und die habe ich mir dann einfach reingemacht. Ich bin froh, dass ich meinen Wecker nicht verpasst habe.
Ich habe super geschlafen.
Hilke war eindeutig die zufriedenste und alle bestätigen, dass das eine Erfahrung war, die sie nicht missen wollten. Am Frühstück gibt's nichts zu deuteln, die Sonne kommt hinter der Elbphilharmonie durch und bescheint das Hubschrauberdeck. Jetzt kann der Tag richtig beginnen. Vor dem Gang von Bord ist dann aber noch die Rechnung fällig.
Also eine Koje, eine Einzelkabine kostet 85, eine Doppelkabine 120, 140 kostet die Kapitänskabine inklusive Frühstück.
Denn in 2 Wochen Aufenthalt bucht hier sicher keiner. Aber wer mal was anderes will, bereit ist Schiffsromantik gegen 4-Sterne-Komfort auszutauschen, der ist richtig. Und die Küche hat allemal 4 Sterne verdient. Sehr lecker auch das rot-blonde Feuerschiff-Spezial, ein sehr süffiges Bierchen. Hamburg mal ganz anders. Die von David erwähnten Jazz-Sessions am Montagabend finden aktuell natürlich nicht statt. Aber die Homepage des Feuerschiffs sagt, dass es auch damit Mitte, Ende Juni wieder losgehen soll. Nicht so schlimm, schläft man bestimmt etwas ruhiger. Klar, ein Luxushotel ist LV13 natürlich nicht, aber dem Thema Luxushotellerie, wenn es also etwas teurer sein darf, einen besonderen Geschmack zu haben, gehen wir zum Schluss auch noch nach. Sylt ist wieder offen. Tagesgäste haben es noch etwas schwerer, allerdings Deutschlands Promi Island nimmt Fahrt auf. Wer aber nun nicht mitten im Partygetümmel übernachten möchte und trotzdem hohe Ansprüche hat, dem bietet sich auf Sylt ein Hotel, das nicht im Zentrum des Lebens steht und das ganz bewusst. Wir reden über Holger Budendorfs Landhaus Stricker. Feines Hotel, noch feineres Restaurant und weit weg vom Rummel. Der Chef erzählte mir vor einigen Jahren.
Ich bin aus Schleswig-Holstein weggegangen und war in Baden-Württemberg lange Zeit und habe dann mit den 7 meiner liebsten Freunde gesagt, wir gehen mal nach Sylt und gucken uns mal an, was da oben passieren kann. Und das war 1989 und das war für mich eine der schönsten Zeiten im Leben. Und ich bin danach nach Zürich gegangen. Ich war danach im Landhaus Scherer in Hamburg, im Atlantik in Hamburg und habe einiges gemacht. Und irgendwann hat es mir nicht mehr gefallen. Ich habe gesagt, ich gehe wieder dahin, wo du die schönste Zeit deines Lebens gehabt hast. Und das ist Sylt.
Angekommen auf besondere Art und Weise. Man möchte meinen, Sterne verkauften sich gut auf der Insel der Reichen und Schönen, aber wie vertragen sich kulinarischer Anspruch und neureiches Schickimicki, will ich von Starkoch Bodendorf wissen.
Sylt hat so viele Inselorte und dadurch differenziert sich auch schon mal das Essen, auch mit den Gästen. Schickimicki gibt es in 1-2 Orten, sicherlich, und das ist, glaube ich, auch gut. Das hält auch den tollen Ruf dieser Insel, dass man das ein bisschen mondäner sehen kann oder sonst wie. Aber da, wo ich bin, Westerland, Tinnum, da ist es ganz, ganz ruhig. Wir haben tolle Stammgäste, die sind alle geerdet, sind auch sicherlich prominent, aber die möchten mit dem nichts zu tun haben. Und ich glaube, ich bin da auch so.
Lernt uns offensichtlich, dass die Insel während der Hochsaison nicht eine durchgehende Partyzone ist. Gemein ist aber sicher allen Orten, dass das Preisniveau na, sagen wir, eher höher angesiedelt ist. Das gibt auch Holger Bodendorf zu, betont aber:
Ich bin jemand, der eine ehrliche Küche macht, der darauf achtet, dass auch die Portion anständig ist auf dem Tisch und dass wir im ganzen Haus, und das fängt an beim Essen, geht weiter über den Zimmerpreis, aber auch sicherlich über vielleicht die Kosten einer Massage. Es muss reell sein und es muss ehrlich sein.
Und dann dürfe es auch etwas teurer sein.
Ich bin mit meinem Hotel, Restaurant, mit dem Spa-Bereich selbstständig. Ich muss Geld verdienen. Und unterm Strich müssen wir auch hart wirtschaften. Wir müssen auf die Personalkosten achten, auf selbst die Energiekosten oder sonst irgendwas. Und wir müssen auch uns die Produkte letztendlich kaufen können, die wir uns erlauben können. Zu sagen, naja gut, ich kaufe immer das Teuerste und es muss ein bretonischer 13-Kilo-Steinbutt sein. Das ist zwar das Schönste, mit dem wir alle arbeiten wollen, aber A, sind die Meere überfischt, man bekommt es kaum noch. Und B, ist auch der Gast nicht mehr bereit, so einen Preis zu bezahlen, wenn wir wirtschaftlich arbeiten wollen.
Am höheren Preis führt also kein Weg vorbei, denn da sind ja natürlich auch noch die 5 Sterne und die Mitgliedschaft in der edlen Hotelkooperation Relais et Château. Der Preis mag bei unseren Hotels und Restaurants zwar gehoben sein, meint Bodendorf, dafür löse man aber als große Gemeinschaft auch ein besonderes Versprechen ein.
Es muss, ich glaube, eins sein, die Leidenschaft zu diesem Beruf, und man muss gerne ein Gastgeber sein. Man muss seine Gäste herzlich empfangen. Der muss einfach merken, okay, du bist bei Relais Château. Das ist anders, das ist was Besonderes.
Auf was ganz Besonderes oder was ganz einfach Originelles. Es gibt so viel zu erleben, zu sehen, zu erfahren und zu machen in den unterschiedlichsten deutschen Regionen. Ein Füllhorn an Urlaubsmöglichkeiten bietet die brandneue Website entdecke-deutschland.de. Hier findet eigentlich jeder was. Jeder, der beschlossen hat, im Sommer 2020 im eigenen Land zu bleiben, Abstandsregelung inklusive. In den nächsten Ausgaben folgen noch viel mehr Tipps und Ratschläge. Wäre doch gelacht, wenn da nichts dabei wäre. Danke fürs Lauschen. Zu allen Tipps gibt es noch reichlich mehr Infos in den 149 weiteren Podcasts. Scrollen Sie ruhig mal durch, denn gute Tipps, die haben wir garantiert.